Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Frederik Rätsch, auch schon mal zu Gast gewesen. Da einmal der kleine Verweis auf Folge 39. Wer da interessiert ist, kann da auf jeden Fall auch noch mal reinhören. Und dann starten wir wie immer mit der Selbstvorstellung und du kannst ja auch mal erzählen, was sich seit der letzten Folge bei dir verändert hat.
Ja, danke nochmal für die Einladung auch an der Stelle. Genau, mein Name ist Frederik Rätsch. Ich war schon mal hier und freue mich eben sehr, hier zu sein. Ich bin 24 Jahre alt. Ich glaube, die Aufnahme letzte Mal ist ungefähr 2 Jahre her. Dementsprechend ist das schon mal die erste Änderung, dass ich jetzt eben 2 Jahre älter bin. Bin mittlerweile U14-Trainer bei der SG Wattenscheid 09. Dahingehend würde ich sagen, hat sich gar nicht so viel getan, weil es tatsächlich weiterhin so mein Bereich ist. Im Moment hatte ich eben die letzten 6 Jahre als Jugendtrainer gearbeitet. Angefangen eben in der U11, hochgearbeitet jetzt bis zur U14. Das ist im Moment so der Jahrgang, mit dem ich mich am meisten auskenne, wo wir vielleicht dann auch später nochmal ein bisschen inhaltlich werden über die sportspezifischen Angelegenheiten. Und würde mich einfach freuen, da im Endeffekt später nochmal mit dir über alles zu reden. Letztes Mal hat es mir sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend kann ich sagen, bin ich mittlerweile mit meinem dualen Studium durch und arbeite eben nebenberuflich gerade als Fußballtrainer bei der SG Wattenscheid 09.
Ja, sehr cool. Da kann ich auf jeden Fall auch nochmal sagen, die letzte Folge hat mir sehr gut gefallen und das ist dann ja auch der Grund gewesen, dass ich dich dann nochmal eingeladen habe. Da waren auch die Resonanzen der Hörer auf jeden Fall sehr gut. Von daher lohnt sich da auf jeden Fall nochmal für die, die jetzt gerade zuhören und die erste noch nicht gehört haben, da auch mit Sicherheit nochmal reinzuhören. Genau, wir wollen ja heute über zwei Themen eigentlich sprechen, die man vielleicht auch so ein bisschen verbinden kann. Das ist einmal die Zusammenarbeit zwischen Verein, NLZ, ambitionierter Breitensport, Leistungssport, da gibt es ja ganz unterschiedliche, naja, Verständnisse, wie man das sieht, aber dieser Bereich und dann eben der klassische Breitensport, auch da verstehen Leute unterschiedliche Dinge von. Und dann einmal der Umgang mit suboptimalen Trainingsbedingungen, womit mit Sicherheit auch viele Hörer konfrontiert sind, so Sachen wie wenig Trainingsplatz, der zur Verfügung steht, oder vielleicht hat man nicht mal viel Zeit vorher aufzubauen, weil irgendwie so eine Über, so ein, ja, so ein fliegender Wechsel irgendwie da stattfindet. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall die Thematik, über die wir heute sprechen wollen. Und da wäre vielleicht so die erste Frage für mich. Wir haben ja auch schon in der Folge davor mal darüber gesprochen, deshalb vielleicht jetzt eher so kurz gefasst, aber wie ist so dein Verständnis, wie definierst du diese verschiedenen Bereiche? NLZ ist ja ziemlich klar, aber was ist für dich Leistungssport oder nennst du es ambitionierter Breitensport? Was ist Breitensport? Was für eine Unterscheidung nimmst du davor?
Ja, in erster Linie ist es vielleicht für Außenstehende vielmehr der Begriff des Engagements, des Aufwands, der irgendwie dahinter steckt, dass man gerne bei einem breitensportorientierten Fußball sagt, das sind diejenigen, die einfach nicht die höchste Priorität im Fußball haben und leistungsorientiert ist es anders. Dem würde ich aber tatsächlich widersprechen, weil ich einfach ganz klar sagen muss, dass es gar nichts irgendwie mit dem Engagement zu tun hat. Und da kommen wir vielleicht später auch zu sprechen, dass ich natürlich alle Blickwinkel irgendwie kenne. Den intern im NLZ aber natürlich nicht, weil ich selber noch nie Teil eines NLZs gewesen bin bisher. So das, was ich sagen möchte, ist einfach ganz klar, das hat nichts mit Aufwand oder Engagement zu tun, wie man diese drei Rubriken irgendwie aufteilt, weil das alles aus meiner Sicht rein um die sportliche Leistung geht. Spieler sowie auch Trainer sowie auch elterliche Betreuer oder ähnliche Leute sind im Breitensport genauso maximal motiviert und zeitlich eingebunden wie auch in anderen Tätigkeiten. Und da ist es natürlich so, dass wir bei diesen drei Rubriken, wie du sie mich gerade eben angesprochen hattest und gefragt hast, ganz klar über die sportliche Leistungsfähigkeit statt irgendwie Unterschiede in der Aufteilung des Aufwands der zeitlichen Art irgendwie reden. Also da würde ich ganz klar sagen, unterscheidet sich hier einfach der sportliche Ehrgeiz beziehungsweise die sportliche Leistungsfähigkeit.
Wenn wir jetzt über die Zusammenarbeit zwischen diesen drei Bereichen sprechen, dann gibt es ja immer diese Opposition zwischen einmal den Eigeninteressen und auf der anderen Seite, naja, vielleicht die Interessen, die gerne mal vernachlässigt werden des einzelnen Spielers. Und da würde ich ja erstmal sagen, ist es ja erstmal eine gute Sache, wenn man Spieler dabei unterstützt, dass sie dann auch den nächsten Schritt machen können, während Vereine aber irgendwo, wie gesagt, dieses Eigeninteresse natürlich haben, Spieler an ihren Verein zu binden. Also wie siehst du dieses Thema? Wie sollte diesbezüglich eine Zusammenarbeit zwischen den Vereinen aussehen?
Ja, ich bin ganz klarer Befürworter der Kooperation mit verschiedenen Vereinen, weil das einfach hilft. Man ist eine Sportart und man kann sich da wirklich in verschiedenen Leistungsklassen untereinander helfen. Ein kurzes Beispiel einfach, dass ich natürlich dann auch mittlerweile drei Jungs, die ich halt trainiert habe, dann später in ein LZ gebracht habe, hat nichts mit mir zu tun als Trainer. Das haben sich alle Jungs immer selber erarbeitet. Aber ich sage ganz klar, dass es natürlich hilft, wenn man insgesamt als Verein, da rede ich nicht über eine einzelne Mannschaft, sondern der Gesamtverein einfach eine klare Struktur aufweist und mit dieser klaren Struktur auch an andere Vereine wie NLZs, aber halt auch ein klares, strukturiertes NLZ dann auch an breitensportorientierte Vereine mitgeht. Das sieht man ja einfach schon und ich glaube, alle interessierten Mittrainer und Mittrainerinnen werden das auch verstehen können. Das sieht man allein schon an dem Angebot, was du sprichst die individuellen Spieler an, aber was auch die individuellen Trainer bekommen. Wenn man einfach einen Verein hat, der kommuniziert mit anderen, vielleicht etwas besser aufgestellten Vereinen, da gibt es Trainerschulungen, da gibt es Fortbildungen, da gibt es Hospitationsmöglichkeiten. Die bekommst du nur, wenn du in Kontakt tretest, wenn du in Kommunikation tretest. Und das hast du nur dann, den Profit daraus, wenn du eben vorher irgendwie die Möglichkeit bekommen hast, mit diesen Vereinen Kontakt aufzunehmen. Und was ich da natürlich rausziehe, das ist brutal wichtig als Trainer, da bekommst du halt nochmal Input. Also den kannst du gar nicht in der Kreisliga bekommen, den bekommst du auch nicht in der Bezirksliga. Da reden wir jetzt schon über verschiedene Spielklassen, aber worauf ich hinaus will, ist, da sind ja tatsächlich Leute in einem NLZ unterwegs, die werden ja auch hauptberuflich darin ausgebildet, die werden dir also Input geben können. Genauso wie wir eben dann auch nochmal ganz andere Probleme sehen und auch, ich nenne uns jetzt wir, weil ich aus dem Breitensport eben komme, da bekommen wir Probleme mit, die es gar nicht im NLZ gibt. Auch da werden wir später zu sprechen kommen. Das heißt, wir können ein noch so qualitativ gutes Training durchführen, haben dann aber noch mal die ein oder andere Brücke, die das NLZ so gar nicht kennt. Du hast es am Anfang angesprochen: Platzproblematik, Uhrzeitproblematik, Ressourcenproblematik. Wir wissen nicht immer, ob alle Minitore zur Verfügung stehen oder genug Hütchen da sind, ob die Bälle aufgepumpt sind. Das sind die einzelnen Sachen, die natürlich auch es immer zu überlegen gibt, bevor wir uns an die Trainingsplanung, wo wir dann natürlich von dem Input eines NLZ sehr profitieren, reden können.
Du hast ja jetzt schon die unterschiedlichen Herausforderungen angesprochen, zwischen denen wir da stehen. Und natürlich ist es irgendwie immer reizvoll, sich dann so den Input von, naja, NLZ-Trainern zu holen, einfach von Leuten, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind als man selbst. Aber man kann ja trotzdem vielleicht mal kritisch so diese Nachfrage stellen, ist das dann wirklich immer der beste Ansprechpartner für die Probleme, die man selbst hat, weil man eben diese unterschiedlichen Herausforderungen, ja, vor diesen unterschiedlichen Herausforderungen steht, und sollte man vielleicht nicht dann auch mehr in den Austausch untereinander, vielleicht vereinsintern, benachbarte Vereine, die vor denselben Herausforderungen stehen, gehen. Also wie siehst du diese, ja, Fragestellung?
Ja, ich finde die Frage sehr cool, weil ich glaube, die Frage zielt alles ab, was ich im Jugendfußball sehe und ich glaube auch, was alle anderen engagierten Ehrenamtler, aber auch irgendwie Nebenberufler oder Hauptberufler im Thema Jugendfußball sehen, weil das ist halt nicht einfach nur, was auf dem Platz passiert. Es ist nicht einfach nur eine Spielform aufbauen und den Jungs sagen, wie die Laufwege sind. Natürlich ist es wahrscheinlich das, was uns alle am meisten freut und worauf wir am meisten irgendwie hoffen, dass das im Training passiert. Coole Spielzüge, genau die, die man angesprochen hat, genau die, die man einstudiert hat. Aber was viel, viel wichtiger ist, glaube ich, als Trainer, als den erfolgreichen Spielzug zu sehen, was am Ende nur dieser wahrscheinlich letzte Schritt von einem ganz, ganz langen Weg ist. Das sind einfach die Faktoren, die du gerade ansprichst mit dieser Frage. Das sind halt tatsächlich Sachen, die man gar nicht irgendwie in einem großen Trainingslehrbuch oder in einer anderen Lektüre sieht. Das sind tatsächlich einfach Faktoren, wo man drüber reden muss, wo man sagt, okay, wir können jetzt hier gerne ein 4 gegen 5 aufbauen, wir können gerne jetzt einen Konterfußball spielen lassen, aber wir brauchen am Ende die Spieler, wir brauchen am Ende die Trainingsausstattung der Spieler, wir brauchen die Leibchen, wir brauchen die Bälle, wir brauchen den Platz, wir brauchen die Hütchen, wir brauchen aber auch die anderen Mannschaften auf dem Platz. Die dürfen sich aber nicht schneiden miteinander. Wir müssen dann auch mit den anderen Trainern reden. Bis wann haben wir denn zu trainieren? Wann müsst ihr euer Training aufbauen? Das sind ganz, ganz viele Fragen und natürlich dann auch die Eltern, die wissen wollen, okay, wieso haben wir denn heute so wenig Fläche? Oder die Spieler, die dann sagen, wir hatten doch letzte Woche mehr Fläche, wieso haben wir jetzt weniger? Worauf ich hinaus möchte, wir haben super viele Fragen. die natürlich neben der Trainingseinheit selber für die Spieler gar nicht von Relevanz sind, die aber für uns, für die Organisation dahinter brutal wichtig sind. Und die kann natürlich ein NLZ, wie du es gerade auch kritisch gefragt hast, gar nicht beantworten, weil da hast du ganz andere Möglichkeiten, als wenn du über eine Fläche redest, im Vergleich zu, wenn du, weiß ich nicht, 5 oder 6 Trainingsflächen für 2, 3, 4 Mannschaften hast.
Ja, das finde ich total spannend und nichtsdestotrotz gibt es ja auch irgendwie diese ähnlichen Herausforderungen und man kann natürlich in den Austausch gehen und ein Beispiel, was ich da im Kopf habe, das fand ich einfach total beeindruckend. Das war ein Telefonat mit einem Trainer auch aus dem Profibereich und da sprechen wir dann ja wirklich von einem sehr, sehr hohen Niveau und von Erwachsenen und dann ging es einfach auch so ein bisschen um das Standing des Trainers und dass du also das habe ich dann gesagt, ne, dass ich mir vorstellen kann, dass du dann auf diesem Niveau dann schon auch irgendwie so, naja, so ein Standing haben musst, dass die Spieler merken, okay, der hat richtig was auf dem Kasten. So, und dann hat er das so ein bisschen in Frage gestellt und meinte, ja, okay, natürlich musste schon so ein bisschen was von Fußball verstehen, aber er hat dann tatsächlich gesagt, das Wichtigste für ihn ist irgendwo, dass die Spieler merken, dass sie gesehen werden. Und dann wenn das gegeben ist, dann verzeihen sie dir vielleicht auch mal den einen oder anderen fachlichen Fehler, in Anführungszeichen. Und ich glaube so gerade, das ist ja irgendwie die Ähnlichkeit, die wir alle haben. Wir arbeiten alle mit Menschen. So, und von daher sind da, würde ich sagen, ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Und da einfach mit Leuten aus verschiedenen Bereichen in den Austausch zu gehen, ist dann, glaube ich, ja, sehr wertvoll.
Ja, also wahrscheinlich wäre es für die ein oder anderen Hörer deutlich spannender, wenn ich dir jetzt widersprechen würde. Ich möchte dir aber da ganz klar zustimmen, weil das ist halt der elementare Baustein, über das, was wir halt gerade sprechen. Das sind die Jungs, das sind die Kinder, das sind die Jugendlichen oder in welcher Altersklasse wir uns gerade auch immer befinden. Jeder Trainer hat ja seine eigene Altersklasse, die er trainiert. Und da muss ich ganz klar sagen, um die geht es am Ende. Du brauchst natürlich den Augenmerk. Also wirklich dein Fokus auf deine Mannschaft. Und deine Mannschaft besteht nicht nur aus deinem einen Spieler, deinem Kapitän, deinem Torwart oder deinem Stürmer oder welche Spielform du gerade auch immer im Fokus hast, sondern es geht um die ganzheitliche Mannschaft. Du musst jeden mitnehmen, gerade im Jugendfußball. Das geht jetzt natürlich weg von der Organisation, wo wir gerade waren und um die Problematik. Aber da ganz kurz und zwischenmenschlich, da finde ich ganz elementaren Punkt anzusprechen. Du brauchst wirklich eine ganz hohe Wertschätzung an jeden einzelnen Jungen. Und das reicht den Jungs ja auch tatsächlich einfach eine Ansprache, einfach mal einen lockeren Spruch, ob es die Begrüßung ist, die dann einfach individueller ist, wie der Schultag war. Das beginnt bei der Begrüßung auf der Trainingsfläche und das endet einfach beim Trainingsende. Das kann zwischendurch mal ein lustiger Spruch sein über das Trikot, was er anhat, über den Schuh, der offen ist oder sonst was. Aber die Jungs brauchen Wertschätzung, die brauchen eine Individualität dahinter des Trainers und die müssen da auf jeden Fall spüren, nicht irgendeine Nummer zu sein, auch wenn die auf dem Rücken steht, weil am Ende ist jeder Spieler total wichtig. Und das muss auch jeder Spieler so fühlen.
Du hast es gerade schon gesagt, dass es ja am Ende um den Spieler geht. Und da würde ich gerne nochmal die Brücke zurückschlagen, weil ich hatte ja, naja, diesen Gegensatz Vereinsinteresse, Spielerinteresse aufgemacht. Und als Verein möchtest du natürlich irgendwie möglichst starke Spieler in deinem Verein haben. Du möchtest vielleicht auch bessere Spieler mal in deinem Verein halten können. Aber man kann ja fragen, steht das überhaupt im Gegensatz zueinander? Also schließen sich Vereinsinteresse und Spielerinteresse überhaupt gegenseitig aus, weil wenn du Spieler beispielsweise ins NLZ bringst, dann ja, werden natürlich auch die Spieler, die du trainierst, wenn die da die nächsten Schritte machen, die werden im Umfeld positiv über diesen Verein, über dich als Trainer sprechen, was wieder Spieler anzieht. Vielleicht bist du dann einfach, naja, eine gute Adresse als Verein und kriegst dann auch die Spieler, bei denen es vielleicht fürs NLZ nicht mehr reicht, dann kriegst du die. Also so kann man ja vielleicht irgendwie gegenseitig voneinander profitieren. Also wie siehst du diesen Gegensatz und ist das überhaupt ein Gegensatz für dich?
Naja, aus meiner Sicht eben nicht. Und das ist halt das größte, ja, was heißt Missverständnis im Jugendfußballer. Ich finde nicht, dass sich das beißt, wenn ein NLZ und ein Breitensportverein sich gegenüberstehen. Und sich gegenüberstehen definiere ich jetzt tatsächlich am Interesse eines Spielers, worauf du gerade abzielst. Wenn du einen Spieler hast in einem Verein, ich möchte die SG Wattenscheid 09 nicht als Breitensportverein nennen. Wir sind ein Leistungsverein. Wir sind nur kein eingetragenes NLZ. Dementsprechend kann ich jetzt nicht von uns sprechen. Aber ich sag mal, vor 3 Jahren war ich noch woanders. Dann kann man bei einem anderen Verein, wo man dann vielleicht tatsächlich ausschließlich in der Vereinsstruktur eine Kreisliga hat beispielsweise und einen Spieler dort hat, der tatsächlich im Interesse steht eines NLZs, eines überkreislichen Teams, von wem auch immer, dann muss man, finde ich, einfach rational daran gehen. Und was bringt einem Spieler der Verbleib bei seiner aktuellen Mannschaft im Vergleich dazu, was er erleben könnte, wenn er diesen Schritt wagt in ein NLZ? Und da komme ich immer aufs Ergebnis, wenn ich mir die Frage stelle, nichts, beziehungsweise nichts Neues. Er würde, also wenn er bei mir bleiben würde, bei einem breitensportorientierten oder leistungsorientierten Breitensportverein, hat er eine tolle Entwicklung genommen, sonst würde er nicht in dem Fokus anderer Vereine stehen. Aber wenn er eine tolle Entwicklung genommen hat, ist es doch gerade dann das Ziel, einfach diese Herausforderung wahrzunehmen. Und man spielt Fußball, weil man maximalen Ehrgeiz hat. Und im maximalen Ehrgeiz steht das Wort Maximum drin. Und man will immer ans Leistungsmaximum. Und irgendwann ist die Leistungsgrenze erreicht in einem gegenwärtigen Verein. Und da will ich darauf hinaus, dass ich da keinen Widerspruch sehe. Das ist vielmehr ein Kompliment. Aber irgendwann kommt eben der nächste Schritt, wo man dann tatsächlich organisatorisch ganz neue Möglichkeiten in der Aus- und Fortbildung von Spielern hat, die du manchmal gar nicht erfüllen kannst. Und das sollte jeder so sehen. Und so würden wir. Den Schlag muss ich einmal ganz kurz ansprechen, auch wenn wir über Jugendfußball reden, dann würden wir auch Gesamtdeutschland natürlich auch nochmal auf fußballerisch ein ganz anderes Niveau kriegen, wenn wir tatsächlich 1:1 ganzheitlich in ganz Deutschland so vorgehen, dass Breitensportvereine ihre Spieler entwickeln und ohne irgendwelche Probleme dann abgeben. Natürlich ist dann ganz schnell das Problem, was du gesagt hast. Schlüsselspieler fehlen, aber das sind wir. Wir sind Trainer. Wir wollen nicht einkaufen oder sonst was. Wir bilden dann die nächsten aus. Dafür trainieren wir 3 bis 4 Mal die Woche auf dem Platz.
Ja, das finde ich total spannend. Du hast es ja gerade so, naja, relativ pauschal gesagt, dass Spieler immer den nächsten Schritt machen wollen. Es gibt ja auch Spieler, die, naja, vielleicht einfach, ja, gar nicht den großen Ehrgeiz haben, die nächsten Schritte zu machen oder vielleicht auch einfach mit diesem Druck nicht so sehr umgehen können. Und da muss man vielleicht schon auch noch mal ein bisschen reflektierter gucken, ob der nächste Schritt zu dem Zeitpunkt zumindest jetzt schon passt. Also die Leistung auf dem Platz, die man sehen kann, ist da vielleicht nicht alles. Darauf möchte ich hinaus. Ja, also da würde ich zumindest sagen, muss man vielleicht noch mal ein bisschen reflektieren. Aber ich glaube, wenn Vereine bei ihren Spielern von einem Wechsel abraten, dann ist es in zu vielen Fällen Eigeninteresse, würde ich sagen. So.
Stimme ich dir total zu, Gila. Da muss ich ergänzen, dass natürlich jede Spielerangelegenheit total individuell anzusehen ist. Und da wollte ich jetzt natürlich nicht alle Jugendspieler irgendwie pauschalisieren. Das kann ich noch nicht mal in meiner eigenen Mannschaft tun. Da muss man immer auf den einzelnen Spieler gucken in allen Angelegenheiten. Und das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man natürlich auch neben dem Platz ganz, ganz viele Angelegenheiten hat. Du sprichst gerade vielleicht dann auch irgendwie den Wille und den Ehrgeiz dahinter an, ob man überhaupt wechseln möchte. Gleichzeitig ist auch immer die geografische Frage dann, ob man überhaupt wechseln kann, wie die Anfahrt ist, etc. Das sind so Kleinigkeiten. Natürlich zählen die immer viel, viel, viel mehr noch im Hintergrund ab, als dann tatsächlich die Leistung auf dem Platz, klar.
Ich würde gerne nochmal auf verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit, also eingehen, was jetzt für dich da die wichtigen Punkte sind. Du hattest den Austausch untereinander, unter Trainern, vielleicht auch unter Funktionären generell ja schon angesprochen. Also da haben wir auf jeden Fall einen Punkt, der für dich eine ja gute Zusammenarbeit ausmacht. Was sind für dich weitere Punkte da?
Ja, tatsächlich will ich da ganz kurz noch ergänzen aus dem eigenen Beispiel, weil ich das einfach immer am prägnantesten finde, wenn man einfach selber was erlebt hat und davon erzählen kann. Für diese Zusammenarbeit ist einfach diese Kommunikation untereinander extrem wichtig. Wir müssen nicht täglich telefonieren. Jeder hat seine eigenen Sachen zu tun. Jeder hat seinen eigenen Zeitrhythmus und sein Zeitmanagement, was total voll ist. Aber ich hatte jetzt in den letzten 3 Jahren immer ein Trainingslager im Winter und im Sommer gemacht. Ich war jetzt zweimal in Norddeutschland. Wir hatten gegen St. Pauli spielen dürfen, gegen Werder Bremen spielen dürfen, sogar zweimal. Wir haben hier in NRW total oft Testspiele gegen den VfL Bochum, gegen Schalke 04, wo wir jetzt tatsächlich auch eine Kooperation haben. Wir haben MSV Duisburg total häufig am Spielen, Rot-Weiß Essen. Worauf ich gerade hinaus will mit dem Aufzählen dieser Vereine, die erreichst du ja nur, wenn du da irgendwie den Kontakt aufnimmst. Und warum nimmst du diesen Kontakt als Trainer auf? Oftmals ist es so, Beispiel von uns, da stehe ich auch zu, wir haben jetzt im Sommer gegen Bayer 04 Leverkusen den gleichen Jahrgang gespielt, U14, verlieren wir 17-0. Natürlich ist das kein gutes Fußballspiel gewesen. Auch für Leverkusen waren die Erkenntnisse total gering. Aber am Ende des Tages haben wir trotzdem den einen oder anderen Spieler getestet. Wir haben den Spieler ein sehr hohes sportliches Niveau gezeigt. Ich rede über ein 17-0, deshalb müssen wir das Thema nicht groß aufmachen. Aber trotzdem möchte ich darauf hinaus, dass egal, ob es jetzt ein Rot-Weiß Essen, wo wir lange 3-2 geführt haben, es kommt nicht immer auf die Ergebnisse an. Es kommt viel mehr auf den sportlichen Rahmen an, auf dieses Event selber. Wir fahren zu Bremen, wir fahren 2 Stunden dahin, um gegen Werder Bremen zu spielen oder gegen St. Pauli zu spielen letztes Jahr. Also das ist ein total wichtiges Thema, dass man da einfach diesen Austausch hochhält, um den Jungs, auch da sind wir wieder, die Trainer reden nur miteinander. Die Jungs sehen das mit den Augen, die fühlen das mit den Beinen, die haben ihre Erlebnisse daraus und die werden auch in der Woche danach gegen einen anderen Verein wieder in ihrem Ort, in der Liga, in der Meisterschaft, wieder daraus Kraft ziehen und denken, hey, wir haben doch letzte Woche gegen XYZ gespielt, dann werden wir es hier doch auch schaffen. Dann werde ich gucke auf mich, dann werde ich das doch auch schaffen. Und da kriegst du bestimmt noch mal einen Entwicklungspush. Und dementsprechend glaube ich schon, alleine wenn die Trainer untereinander sich austauschen und die LZ-Vereine mit den Breitensportvereinen, hilft das dem einzelnen Spieler witzigerweise schon direkt, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Und dann vielleicht nochmal die Frage, also was wären dann weitere
Ja, genau.
Schritte?
Die Frage da natürlich da, sorry, da bin ich abgerutscht, dass ich da einfach gerne nochmal aus dieser Erfahrung erzählen wollte. Wir haben halt verschiedene Themen. Also das NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, wissen ja die meisten Hörer, denke ich, was damit gemeint ist, kooperiert sehr häufig, was die Spiele angeht. Das haben wir jetzt gerade beleuchtet, aus welchen Interessen die das machen. Wir haben aber natürlich auch beim NLZ die Möglichkeit, dass dann beispielsweise Testspiele angesetzt werden. Warum werden Testspiele angesetzt? Natürlich auch fürs Image und auch das Image des kleineren Vereins. Neben dem Image und den Spielern können wir dann aber auch ganz schnell darüber reden, dass wir einfach eine positive Grundstimmung dadurch haben. Ich meine, es kommt für jede Elternschaft, um die es auch im Jugendfußball geht, aber auch um jeden Spieler total cool an, wenn wir sagen können, okay, in 3 Wochen spielen wir gegen eine Mannschaft, die du kennst, aus dem Fernsehen sogar. Und auch da muss man sagen, das ist ein absolutes Highlight für Jungs. Das ist eine intrinsische Motivation, wo es gar nicht immer ums Ergebnis geht. Und da haben wir auch nochmal den dritten oder vierten Effekt, nämlich den Lerneffekt. Weil du hast einen Lerneffekt, dass es eben nicht ums Ergebnis geht immer. Natürlich sollen wir gewinnen wollen, sonst spielst du keinen Fußball. Aber vor allem geht auch einfach der Spielrhythmus weiter nach einer Niederlage. Die Welt zerbricht nicht, sondern dann geht das nächste Ergebnis wieder in eine andere Richtung, weil du wieder andere Entscheidungen triffst. Du lernst, das ist ein Lerneffekt der Fußball. Die Ergebnisse urteilen nicht deine Person, sondern einfach deine Leistung an dem Tag. Wenn die nicht gut war, verlierst du, ja. Aber du wirst immer dran glauben. Und gerade so Ereignisse sind halt tatsächlich sehr wichtig. Und Ereignisse meine ich jetzt eben Spiele gegen höhere Vereine, die aber dann auch immer in Relation zu sehen sind. Deine Frage, Tjalf, die geht ja auch ein bisschen weiter als NLZ. Wir haben ja auch leistungsorientierte Vereine und Breitensportvereine. Das sind auch 2 verschiedene Rubriken. Wir als Wattenscheid 09 kommen dann auch zu einem Verein und werden dann als sehr attraktiver Gegner angesehen. Und auch da muss ich sagen, sehe ich dann auch wieder einen Lerneffekt von den Jungs, die gegen uns spielen. Die geben total Gas, teilweise verlieren sie, dann wissen sie aber, okay, das war ein gutes Spiel von uns. In der nächsten Woche spielen wir wieder gegen eine andere Mannschaft. Wenn wir so spielen, dann haben wir eine Chance. Sodass ich sage, auch da hast du, was total wichtig ist, einen Lerneffekt für den einzelnen Spieler drin, wenn du verstehst.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gehen wir oder machen wir dann nochmal den Sprung, was wir ja angesprochen haben mit den suboptimalen Trainingsbedingungen. Ja, auf jeden Fall nochmal sehr spannend für mich, darüber zu sprechen, was sind für dich so die wichtigsten Herausforderungen, mit denen man umzugehen hat? Also wenn wir dann von suboptimalen Trainingsbedingungen sprechen und was sind dann vielleicht auch so Lösungsansätze aus deiner Sicht?
Ja, um die Überleitung einmal aus meiner Sicht zu finden, weshalb ich auch gesagt habe im Voraus des Podcasts jetzt hier, dass wir das auf jeden Fall zusammen tun können, das Thema, weil wir natürlich maximal professionell, das heißt also maximal sinnvoll trainieren wollen. Und ein sinnvolles Training sehe ich dann halt an, wenn relativ viel Entscheidungen getroffen werden am Ball eines Spielers und die dabei aber auch athletisch besser gemacht werden. Du hast, wenn du ein gutes Training planen willst, natürlich dann auch Vorlagen von einem, weiß ich nicht, NLZ, von anderen befreundeten Trainern, wo du aber immer auf Probleme stößt. Und diese Probleme in der Trainingsplanung sind gar nicht irgendwie taktischer Art, sondern die Probleme meistens sind tatsächlich zeitlicher und ressourcenbedingter Art. Hast du den Platz? Hast du die Anzahl an Hütchen? Hast du die Anzahl an Materialien wie Minitore? Worauf ich jetzt hinaus will, um deine Frage zu beantworten, genau das fehlt dann halt auch teilweise. Wir brauchen dann mal Minitore. Okay, Improvisationsfähigkeit ist auch mal gefragt als Trainer. Das wissen auch ganz viele. Wenn du keine Minitore hast oder die Netze kaputt sind, dann stellst du Stangen dahin. Hat jeder Stangen? Nee, hast du nicht immer. Das heißt, dann weichst du aufs Hütchen aus. Das sind halt Problematiken, wie ich jetzt gerade angesprochen habe, ressourcenbedingter Art. Du hast aber häufig auch ein Problem der Fläche. Das heißt, wenn du mit vier Mannschaften auf einem Platz trainierst, hast du ein Viertel. Und das hat da, nicht das, nicht mal das hat jeder Verein. Das bedeutet auch da gibt's Achtel mal oder ein Mittelkreis, der belegt wird für ein Warm-up-Programm. Das gilt es auch wieder einfach zu planen. Das bedeutet, es ist nicht unmöglich aus meiner Sicht, auf einem Viertel ein großfeldorientiertes Training zu machen. Du kannst einen Spielschnitt machen, du kannst ein mobiles Großtor haben. Dann stellt sich wieder die Frage, hast du mobile Großtore auf der Anlage oder nicht? Hat auch nicht jeder das Privileg. So, worauf ich hinaus möchte, ist einfach ganz klar, als Jugendtrainer, aber auch als Spieler hast du halt immer unerwartete Probleme an einem Trainingstag zu lösen. Eine hohe Improvisationsfähigkeit einfach, die erforderlich ist, sodass, um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, sind es halt Probleme wie Materialgründe, Flächengründe, aber natürlich dann auch flexible Gründe. Was meine ich mit flexiblen Gründen? Die weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe später Training um 17 Uhr. Ich weiß nicht, was heute passieren wird, wo ich sage, okay, da brauche ich eine Lösung für. Total häufig kann es auch einfach sein, dass ein Spieler ausfällt, dass es wieder taktisch bedingter Art, den du eigentlich eingeplant hast. Aber vielleicht auch der Co-Trainer, der den Ballsack vergessen hat oder sonst irgendwelche Gründe, die du dann füllen musst. Wenn du keine Bälle hast, wie trainierst du dann? Streichst du deine Passform? Ja. Was kommt dann? Vielleicht mal ein Athletiktraining und man macht das Ganze in einem 1 gegen 1, wo du nur einen Ball für brauchst. Denke, das beantwortet die Frage ganz gut, dass da viele Gründe auf einmal hinterstecken, weshalb ein Training dann nicht ganz so ausgeführt werden kann, wie es vielleicht manchmal der Fall ist, wenn du alle Materialien da hast.
Ja, und das sind ja tatsächlich Herausforderungen, die einem jetzt nicht nur so im ganz klassischen Breitensport begegnen, sondern in verschiedenen Bereichen. Also ich kann ein Beispiel nennen, da habe ich beim DFB-Stützpunkt hospitiert und sollte dann eine Form auch planen und
Ja,
habe
cool.
gefragt, ja, wie viel Platz steht mir denn zur Verfügung? So, und dann kam die Antwort, ja, du hast den Mittelkreis. Ich denke mir so, wie, ich habe den Mittelkreis?
Ja.
Was ist das denn so, ne? Und das war für mich auch irgendwie dann ja, sehr spannend zu erleben, ne? Dann waren da verschiedene Altersklassen gleichzeitig auf dem Platz, ja, und meine Altersklasse hatte den Mittelkreis. Also sehr spannend, also Herausforderungen, die einem auch in einem ambitionierteren Bereich auf jeden Fall begegnen können.
Total häufig. Und ich meine, gerade das macht dich ja auch besser, weil es ist ja nichts anderes, als wenn du im Spiel auf eine Umstellung reagieren musst des Trainers. Klar sind wir jetzt gerade bei einer organisatorischen Fragestellung deinerseits gewesen. Wir haben das aber auch taktisch bedingter Art, wenn wir auf einmal merken, okay, wir haben was ganz anderes erwartet beim Gegner. Natürlich gucken wir auch uns ein bisschen den Gegner an, irgendwie in der Spielvorbereitung und sehen, während des Spiels passiert da was anderes als geplant. Wie stellen wir dann um? Das ist das Gleiche wie in Trainingsumstellungen. Du hast halt einfach als Trainer eine total hohe Improvisationsfähigkeit, einerseits organisatorischer Art, andererseits natürlich auch, was das Spiel auf dem Platz angeht am Ende des Tages. Was war das für eine DFB-Ausbildung bzw. Fortbildung, auf der du warst, wenn ich fragen darf?
Ja, das war einfach eine Hospitation beim DFB-Stützpunkt. Also
Ach, das ist
einfach
cool, ja.
so Eigeninitiativ mal nachgefragt, genau. Ja.
Sehr cool.
Genau, genau, du hattest gesagt, zeitlich bedingt und ressourcenbedingt. Ich würde nochmal dazu nehmen, es gibt ja auch dann Leute, die sehen die Spieler als Ressource, aber das wird dann ein bisschen kritisch gesehen. Aber irgendwo ist es natürlich ein Einflussfaktor für dein Training, dass die Frage im Raum steht, wie viele Spieler hast du zur Verfügung, weil davon natürlich abhängig ist, was für Formen du einfach planen kannst. So, und dann hast du ja vielleicht auch mal im ambitionierteren Bereich auch mal kurzfristige Trainingsabsagen, weil dann einem Spieler auffällt, dass er doch irgendwie krank ist oder einfach vergessen hat abzusagen. Solche Dinge kommen ja vor und dann musst du umplanen und das bedarf dann ja auch einfach einer gewissen Flexibilität in der Planung voraus, dass man solche Dinge auch irgendwie mit einkalkuliert. Also was sind da vielleicht für dich Lösungsansätze, damit umzugehen?
Ja, im Endeffekt ist es halt immer die Frage, was du dann planst. Ich kann ganz schnell beantworten, die Frage auch wieder sehr pauschal, aber wenn ein Spieler kurzfristig absagt und ich vielleicht ein wettbewerborientiertes Training habe, also irgendwie gruppenorientiert, das heißt zwei oder drei oder vier Gruppen, ja, dann mache ich ein Duell, wo ich halt einen neutralen Spieler reinsetze, wo ich normalerweise ohne Überzahl spielen würde, kannst du dann ganz schnell das irgendwie so drehen, dass wenn ein Spieler absagt, du dann die Teams umstellen kannst. Beispielsweise, du hast ein 4 gegen 4 geplant gehabt im Training oder du hast 6 gegen 6 geplant gehabt. Dann kannst du das nicht umsetzen, natürlich mit 11 Spielern 6 gegen 6, machst ein 5 gegen 5 plus 1 raus. Dann hast du halt einen anderen Schwerpunkt drin. Du kannst da nicht irgendwie ein 1 gegen 1 mal am Platz spielen, sondern versuchst dann eben, weiß ich nicht, ein Umschaltspiel drin zu haben. Du hast einen plus 1 Spieler drin. Du kannst über Überzahl kommen. Das ist jetzt wieder eine sehr sportliche Antwort. Worauf ich hinaus möchte, ist, eine Improvisationsfähigkeit brauchst du da auch wieder. Am Ende des Tages, das glaube ich, habe ich persönlich in meiner B-Lizenz gelernt, die ich auch beim FLVW in Kaiserau gemacht habe vor 3 Jahren. Auch da war es tatsächlich so, dass ich eine Mannschaft hatte, die war damals ja überdurchschnittlich gut in der U17 unterwegs. Die war auch in einer sehr, sehr guten Form. Und ich hatte ein Thema Spiel über den linken Flügel, Torchancen erarbeiten. Ja, alle Linksfüße waren an dem Tag krank. Und auch das wusste ich nicht. Und dann dachte ich so, okay, über den linken Flügel macht natürlich total viel Sinn, da irgendwie mit zwei Linksfüßen zu arbeiten, vielleicht einen Hinterlaufweg reinzutun. Und dann, worauf ich hinaus möchte, war keiner da von denen, wo ich irgendwie geplant hatte, dass man das irgendwie benutzen kann. Also es war kein einziger Linksfuß für ein Thema da, wo ich das eigentlich brauchte. Sehr taktisch bedingt, aber dann hast du halt eine Lösung gefunden, indem du einfach dich ausprobierst. Weil du hast gerade die Antwort selber gegeben. Ich glaube, 10 Minuten ist es her. Die Spieler verzeihen Fehler. Jeder Spieler verzeiht Fehler. Es geht immer nur darum, wie du das Ganze ansprichst. Wenn du menschlich bist, wenn du dem Spieler eine hohe Wertschätzung gibst, dann verzeiht er dir den Fehler, dass du vielleicht 5 Leibchen zu wenig hast. Dann verzeiht er dir den Fehler, dass du vielleicht den Ballsack gar nicht dabei hast, dass wir tatsächlich mit weniger Bällen als sonst auskommen müssen. Und dann verzeiht er dir auch den Fehler, dass du vielleicht mal ihm die Spielerklärung falsch gibst und er dann merkt, oh, ich laufe hier gerade komplett in ein 2 gegen 1 Unterzahl rein, statt dass ich hier die nächste Lösungsmöglichkeit habe. Dann entschuldigst du dich, dann sagst du halt deinen Grund und dann redest du mit deinem Spieler und dann gibst du ihm damit wieder die Wertschätzung, weil am Ende ist es ein Geben und Nehmen auf dem Platz. Und ich sag ganz ehrlich, ich bin seit 6 Jahren Trainer, es macht mir total viel Spaß, aber ich bin garantiert nicht fehlerfrei, genauso wie jeder einzelne Spieler. Aber am Ende weiß ich, dass jeder einzelne Spieler besser wird unter meiner Leitung, aber auch ich unter jedem, dem ich zuhöre von den Spielern. Und das ist einfach das elementar Wichtige, dass man bei Problemen keine Panik bekommt, sondern einfach tatsächlich versucht, alles zu lösen. Und wenn keine Lösung da ist, dann ist das auch eine. Dann musst du das nur ansprechen.
Und wenn wir jetzt über ressourcenbedingte Probleme sprechen, was sind denn für dich so da die relevantesten Ressourcen, an denen es scheitert? Also ganz spannendes Beispiel, du hattest so Trainingsmaterialien zum Beispiel angesprochen. Und ich fand es sehr, sehr spannend bei Andreas Schumacher, der ist Co-Trainer bei Magdeburg in der zweiten Bundesliga und hatte gesagt, er ist inzwischen so weit, dass er für sein Training eigentlich nur noch ja, den Platz braucht, die zwei Tore, so, und dann geht's los, ne? Also er sagt zum Beispiel, er benutzt nicht mal Hütchen, um irgendwelche Räume abzustecken, sondern macht dann diese Form, die haben wirklich den kompletten Platz, und wenn sie dann zu viel Platz nutzen, dann stellt er denen die Frage, ja, wäre das jetzt im Spiel auch gegangen, ne? Wird da nicht noch ein Gegenspieler stehen? Also vielleicht ein bisschen abstrakt dann für einen nicht so hohen Bereich. Also stelle ich mir die Frage, ob Spieler das dann so gut umsetzen können. Aber auf jeden Fall macht er das so. Und wenn selbst jemand aus der zweiten Bundesliga sowas sagt, dann ist das, worauf ich hinaus will, so die Fragestellung, brauchen wir vielleicht überhaupt immer so dieses fancy Trainingsmaterial? Also reicht nicht auch irgendwie weniger und führt das dann nicht sogar dazu, dass wir vielleicht spielnäher trainieren? Weil er hat gesagt, am Wochenende im Spiel, da haben wir doch auch nicht den ganzen Platz voller Hütchen. Warum haben wir das im Training, weißt? Und vielleicht kann man daraus irgendwie sogar aus diesen ressourcenbedingten Problemen, was Material angeht, irgendwie eine Stärke draus machen, dass man wieder mehr zu dem hinkommt, worum es am Ende geht, eben ja Tore zu erzielen und Tore zu verhindern. Also wie siehst du das, ne?
Ja, finde ich eine angenehme Fragestellung beziehungsweise einen sehr coolen Ansatz. Allerdings natürlich nur bedingt, da sind wir beim Thema, auf einen leistungsorientierten Breitensport anwendbar. Ich meine, wir haben alleine schon um die Flächenabgrenzung zur nächsten Mannschaft, die bei uns auf dem Platz trainiert, ist es notwendig, tatsächlich mit Hütchen zu arbeiten, einfach für die Orientierung der Spieler. Inhaltlich auf dem Platz gebe ich dann dir total recht, weil da muss man natürlich sagen, der Podcast heißt Kreativ Coachen. Und du kannst kreativ coachen, wenn du wenig Hütchen drin hast, wenn du wenig Material in der Fläche drin hast, wenn du viel sprichst, beziehungsweise auch die Jungs einfach viel laufen lässt, also entsprechend mit dem Ball oder hinterlaufen ohne Ball. Du brauchst halt Laufwege und die werden die Jungs selber merken. Du brauchst keine Plättchen in jeder Form. Du brauchst allerdings eine Flächenabgrenzung und die brauche ich weiterhin und die werde ich immer auch benutzen müssen, weil diese Flächenabgrenzung einfach bei uns sehr, sehr wichtig ist, weil es tatsächlich da wieder andere Sachen gibt als eben im Profifußball. Um auch da einfach eine klare Antwort auf die Frage zu geben, weniger ist mehr, definitiv, ja, weil einfach die Jungs dadurch eine höhere Kreativität am Ball und auch ohne Ball bekommen. Allerdings musst du eine gewisse Art und Weise haben, wie du das Ganze anleiten möchtest, weil einfach nur den Ball hinlegen und diese beiden Tore da stehen zu haben, das ist bei einer U14 super schwierig. Du brauchst eine klare Herangehensweise. Wenn es dann eben keine ressourcenbedingte Herangehensweise ist, ist es eine kommunikationsbedingte, dass du zumindest ein Thema ansprichst, was gelöst werden muss, bevor du einfach nur drauf losspielst, weil dann fehlt mir der Ansatz. Aber da dein Beispiel, das du gebracht hast in der Bundesliga in der zweiten, das wird so nicht sein. Nur bedingt anwendbar, finde ich, auf den U14 Jugendfußball.
Ja, genau, das war ja auch also diese Einschränkung, die ich da auf jeden Fall gesehen habe. Und ich fand den Ansatz auf jeden Fall einfach nur sehr spannend. Die Frage, die sich mir dann halt auch stellt, ist, kriegst du dann wirklich deinen Schwerpunkt, also dieses Problem, was gelöst werden soll, kriegst du das wirklich hin? Aber ich fand diesen Denkanstoß einfach gut, dass du am Wochenende, am Spieltag nicht den ganzen Platz voll mit diesen ganzen Materialien hast. Und warum hast du es dann im Training? Das ist einfach, glaube ich, so eine Frage, wenn man sich die stellt, dann kommt man vielleicht wieder mehr zum Wesentlichen hin und natürlich wird man weiterhin auch mal irgendwie Stangenhütchen oder sowas benutzen. Ja. Mit dem Impuls würde ich auch gerne in die Abschlussfrage gehen. Ich bin mir relativ sicher, ich frage dich trotzdem nochmal, dass bei unserer letzten Folge noch die Abschlussfrage, die nach den Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer war. Weißt du das noch? Ja, war so, ne? Genau.
Ja.
Dann ist das sehr gut, weil dann brauche ich mir jetzt nichts spontan überlegen. Dann ist es nicht doppelt. Jetzt ist nämlich die Frage, die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Boah. Darf man sagen, dass es die Menge an Momenten ist? Also es ist aufkumuliert einfach so. Ich meine, ich habe mit 18 angefangen, das bin jetzt 24, das ist einfach eine schöne Erfahrung, dass man Wochenende für Wochenende sowas mitnehmen darf. Aber ich glaube, jeder Trainer kennt das, was ich gerade mache. Ich versuche gerade was zu formulieren und überlege gerade im Hinterkopf schon mal, was ich genau sagen möchte. Und da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, mein Highlight ist einfach mein erster klarer Titel. Ich denke schon, dass man das irgendwie nehmen darf, weil das einfach so ein Titel ist, einfach so dieses Zeichen, dieses klare, jetzt haben wir das wieder, materielle Zeichen. An Erfolg, an auch Erfolg, dass du genau darüber, was wir heute besprochen haben, die Sachen, mit denen man zu kämpfen hat, Rückschläge, mit denen man kurzfristig zu kämpfen hat, Trainingsabsagen, Ressourcen, die nicht möglich sind zu benutzen, obwohl du die eingeplant hattest. Aber wenn du all das irgendwie richtig gelöst hast und dann trotzdem ein gutes Training hingetan hast, dann hast du halt Erfolg. Und den habe ich gemerkt in der Stadtmeisterschaft 2024, das ist jetzt knapp ein Jahr her, ein bisschen länger, glaube ich. Da habe ich damals noch mit meinem alten Verein, mit der U13, ja, die Stadtmeisterschaft geholt bei uns im Kreis Bochum. Und das war, glaube ich, schon so der größte Titel, den ich halt bisher habe. Und der ist einfach schön, den kann man mir nicht mehr nehmen, den kann man meinen Jungs damals nicht mehr nehmen. Das war eine tolle Mannschaft, die hat super Spaß gemacht. Und es war halt einfach ein Endergebnis von vielen guten Trainingseinheiten. Gerade auch tatsächlich, und das möchte ich einfach auch nochmal sagen, wenn jeder einzelne Spieler wichtig ist, weil in einer Halle, das war in der Hallenstadtmeisterschaft, das war ein Hallenfußball, wo nicht jeder Spieler spielen kann. Bei einem 24 Mann großen Kader kannst du in der Halle nicht jeden mitnehmen. Und trotzdem freut sich am Ende jeder und jede über den Erfolg. Und das ist, glaube ich, auch nochmal mein Schlusssatz an alle möglichen Trainer und Trainerinnen, die jetzt hier zuhören. Ich denke, auch das, was du, Tjalf, gesagt hast, war einfach das Wichtigste, was ich aus diesem Podcast auch mitnehme. Wenn ich hier gleich rausgehe und so ein Training gehe, dann kann jeder Rückschlag kommen, der möchte, dann kann auch jedes Hindernis kommen, aber am Ende sollen die Jungs einfach eine brutal hohe Wertschätzung erfahren und gar nicht irgendwie den Stress des Trainers bekommen, sondern einfach sich wohlfühlen, sich vielleicht verstanden fühlen und sich auch humorvoll abgegeben fühlen. Und dann denke ich, haben wir alles erreicht als Trainer, wenn die Jungs mit dem Lächeln stehen, aber vielleicht sogar ohne Leibchen, weil die einfach nicht da sind, aus welchen Gründen auch immer. Aber solange die Jungs Spaß haben und am Wochenende dann noch gewinnen, glaube ich, haben wir schon vieles richtig gemacht in unserer Aufgabe.
Ja, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und dann auch nochmal vielen Dank, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast. Auch ein zweites Mal ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann kann ich auch schon für die Hörer einmal sagen, wie eigentlich in jeder Folge. Ich habe natürlich schon weitere Zusagen von spannenden Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.